Wir kommen ja gerade so ein bisschen durcheinander, habe ich heute Morgen wieder im Gottesdienstablauf so festgestellt. Einerseits Palmsonntag, er reitet erst in Jerusalem ein und wir sind seit Wochen im Grunde ja damit beschäftigt, so ganz kurze Abschnitte, Stunden der letzten 24 Stunden im Leben Jesu zu verabschieden. Also wir sind schon lang hinter dem eingezogenen Jesus und des Esels angekommen und wir haben heute wirklich, und das klang schon an, und ich habe das empfunden auch unter uns vorhin, wir haben heute ein bedrängendes Thema. Und ich habe vorher, als der Thomas schon so die Einmoderation zum Gottesdienst gemacht hat, irgendwie auch so atmosphärisch unter uns gemerkt, irgendwie ist es bedrängend, wenn wir so nahe kommen von Jesus, der eben diesen Weg geht. Und heute der Weg, der schwere und bedrängende Weg und auch unser Thema, der Misshandlung und der Demütigung. Es geht also um die wirklich bösen Dinge, die Menschen anderen Menschen antun. Und das ist die dunkle Seite sozusagen dessen, was wir leider, Gott sei geklagt, über uns selbst auch sagen müssen. Misshandlungen und Demütigungen passieren gerade jetzt in dieser Welt an so vielen Orten. Jetzt gerade, im Moment. Jetzt gerade, während wir hier Gottesdienst feiern, geschehen Demütigungen unter zum Beispiel Kollegen, die sich nicht nur zu fiesen und verletzenden Blicken und Worten zeigen, sondern auch im Verhalten gegeneinander. Mobbingopfer werden in der Firma bewusst vom gemeinsamen Mittagessen oder vom Feierabendbier ausgeschlossen und extra nicht zu den wichtigen Treffen eingeladen. Demütigungen. Körperliche, psychische Misshandlungen und Demütigungen erleben Kinder in Familien, Lehrer durch Schüler, Frauen durch Männer. Epstein lässt grüßen. Homosexuelle von ihren Peinigern, Christen von ihren Schändern. Gefängnisinsassen von ihren Aufsehern, Kriegsgefangene von ihren Wächtern. Die Aufzählung ließe sich noch lange, noch sehr lange fortführen. Der Apartheidkämpfer und Methodist Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre seines Lebens auf Robben Island nahe Kapstadt. Mandelas Zelle war so klein, dass sein Kopf und seine Füße fast die gegenüberliegende Wände berührten, wenn sich die 1,93 Meter große Mann hinlegte. 27 Jahre lang. Die Mahlzeiten bestanden aus zwei Maisgerichten. Du konntest wählen, Maisbrei oder gekochte Maiskolben. Nach den langen, harten Arbeitstagen in einem Kalksteinbruch mussten sich die Häftlinge im kalten Meerwasser waschen. Die politischen Gefangenen durften alle 6 Monate einen Brief bekommen. Stell dir vor, du freust dich auf diesen einen Brief und wartest voller Sehnsucht auf ihn. Und wenn du ihn aus dem Kuvert ziehst, ist er so zerschnitten, dass er nicht mehr zusammenhängend gelesen werden kann. Du fühlst dich herabgewürdigt, in Würde und Stolz verletzt. Nicht einmal diesen Brief gönnte man ihm. Für Mandela war 2-mal im Jahr ein halbstündiger Besuch zugelassen. Die Häftlinge waren von den Besuchern durch eine dicke Glasscheibe getrennt. 21 Jahre lang durfte Mandela weder seine Frau noch seine Kinder ein einziges Mal berühren. Diese Welt, Geschwister, ist so misshandelt und gedemütigt. Es geht so ungerecht auf ihr zu. Und ja, auch unsere feurige Zunge ist an Misshandlungen und Demütigungen beteiligt. Im Jakobusbrief heißt es einmal, auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. In den letzten 24 Stunden im Leben von Jesus hatte diese eine Stunde am Freitagmorgen, die wir uns heute miteinander anschauen, unsagbar viel an Misshandlungen und Demütigungen, auch mit den feurigen Zungen zu tun. Und wir ahnen jetzt, was kommt, wenn es zu Beginn unseres Textes heißt, die Soldaten führten Jesus in den Palast und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Wir gucken uns den Text an. Jesus hingegen ließ Pilatus auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon von Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Liebe Leute, wir müssen uns für einen kurzen Augenblick heute Morgen, ich hoffe, geht es einen ganz einfachen und bedrängenden Weg, mit mal kurz in die Situation eines Soldaten damaliger Zeit hineinversetzen. Ihr Krieger, gucken wir mal, ob euch das gelingt. Vermutlich nicht. Ein ganz anderes Leben als wir. Das Leben von Soldaten besteht zu einem großen Teil aus Gewalt. Gewalt ist quasi ihr Handwerk. Gewalt ist ihr Gewerbe. Gewalt ist ihre tägliche Beschäftigung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie Jesus nach seiner Auspeitschung aussah. Neben dieser brutalen körperlichen Gewalt nutzen die Soldaten solche Situationen zur eigenen Unterhaltung. Gerade dann, wenn ihnen ein Gefangener zur freien Verfügung gegeben wurde. Etwas Entertainment ist für sie eine willkommene Abwechslung. So führen sie mit Jesus ein Schauspiel auf. Und damit eine richtig gute Stimmung aufkommt, rufen sie die ganze Mannschaft zusammen. Eine Kohorte, so erzählt uns der römische Geschichtsschreiber Josephus, besteht aus 600 Leuten. Sie alle sind mit Pilatus nach Jerusalem gekommen. Und jetzt gibt es die Gelegenheit, mit einem dieser verhassten Juden ihr böses Spiel zu treiben. Jesus kann nach seiner Auspeitschung kaum mehr auf den Füßen stehen. Er kommt in dieser Szene auch gar nicht mehr zu Wort. Kein Wort mehr von ihm. Die Soldaten machen sich lustig über ihn. Sie spotten feurig über ihn. Spott, ein Menschheitsthema, ein Dauerbrenner. Nichts hat sich daran geändert, seit es Menschen gibt. Spott. Im Alten Testament klagen manche in ihrem Gebet über den Spott der anderen, den sie einstecken müssen, etwa im Psalm 22. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, spotten meiner, verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. So wird unser geliebter Jesus unter dem Spott dieser starken Männer zum Wurm gemacht, zum Spott vor der ganzen Kohorte. Sie verziehen ihre Lippen und schütteln über ihnen den Kopf. Freilich, wir sind keine Soldaten. Wir sind keine Soldaten. Wir sind auch keine Menschen, die mit solchen Härten des Lebens konfrontiert sind. Bei uns läuft der Spott viel dezenter. Wir sind da schlauer, versteckter, feiner, viel abgewogener. Doch auch unser feines Spötteln über den anderen, dieses zarte Verachten des mir Fremden, dieses verächtliche Niedermachen von dem, der anders denkt, anders glaubt, anders redet und ja, auch anders ist. Wie sie ihre Köpfe zusammenstecken und den anderen an den Pranger stellen. Wie sie nachreden über die, die im Gottesdienst etwas falsch gemacht haben. Lästern über den, der unsere Erwartungen nicht erfüllt. Spötteln über jene, die nicht die gleiche Zeitung lesen, den gleichen Prediger gut finden, die gleiche Auffassung teilen. Verächtliche Bemerkungen über die, die nicht die gleiche Partei wählen. Und wir kennen das ja wahrscheinlich auch umgekehrt. Wie es sich anfühlt, wenn andere ihre Lippen über uns verziehen und den Kopf über uns schütteln. Wenn du das nicht kennst, dass das andere über dich tun, hast du noch nie Verantwortung übernommen. Weil wenn du Verantwortung übernimmst, wird das geschehen. Dieses derbe Possenspiel der Soldaten mit Jesus nimmt also seinen Lauf. Er wird von ihnen verkleidet. Er wird mit den Requisiten eines Königs ausgestattet, mit einem purpurfarbenen Gewand, einem Soldatenmantel also bestückt, mitsamt einer Krone, einer Dornenkrone, die die Soldaten geschwind aus dem dort wahrscheinlich wachsenden Akazienbaum oder dem Christdorn flochten. Kreativ. Und noch etwas gehörte zum Drehbuch dieses Lustspiels. Das war es. Ein abfälliges, es lebe der König der Juden. Königskleider, Krone und Ehrerbietung. Alles ist da, was eine Intronisation eines großen Königs erinnert. Doch wird hier eine Komödie draus gemacht. Und genau dieser Stilbruch führt zu diesem komischen Effekt damals, die die Masse der Männer zum Krölen und zum Toben bringt. Solche Lustspiele sind von römischen Soldaten jener Zeit mehrfach historisch belegt. In Varianten finden wir das auch heute, auch unter Soldaten. Bis heute passiert das unter Soldaten. Mit ihrer Rohheit, weil ihr Gewerbe, ihr Handwerk, sie müssen so sein können. Und mit ihrem Spott treiben sie mit Jesus ihr grausiges Spiel. So ausgeliefert ist er, unser Herr, so bereit, das Fiese zu ertragen, das Dunkle, das aus den Menschen kommt, zu erleiden. Und dazwischen immer wieder das, was sie am besten konnten. Sie schlugen ihn mit ihrem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Geschwister, der du heute Morgen da bist, was die Männer nicht sehen, hier leidet ein Gerechter. Hier leidet einer, der wirklich nichts Böses getan hat. Jesus leidet unter ihrem Spott, unter ihrem Verächtlichmachen, unter ihrem Niederschlagen und Herabwürdigen. Was die Männer nicht sehen, ist das, was heute auch viele nicht sehen. Hier leidet ein Gerechter, ein Richtiger, ein solcher Mensch, wie Gott sich ihn erdacht hat, der leidet hier. Der einzige Gerechte, der sich niemals zu einem solchen Verhalten hätte hinreißen lassen, wie Sie oder wie wir es tun. Der einzige Gerechte, der Anteil nicht an jedem einzelnen Verspotteten dieser Weltzeit und ihm heute schon zuspricht, dass ihm zu seiner Zeit Gerechtigkeit widerfahren wird. Was die Männer nicht sehen, Jesus ist der einzige Gerechte unter all den Menschen, die bisher ihren Fuß auf diese Erde gesetzt haben. der Einzige, der Sohn des Hochgelobten. Und dann knien sie auch noch in ihrer Verhöhnung vor ihm nieder. Sie tun das, was man vor Königen tat. Sie tun das, was man vor Königen jener Zeit immer tat, weil man glaubte, sie haben Anteil an Gott. Ihre Ehrerbietung ist Comedy, die ja bekanntlich in unserer Zeit boomt. Heute muss alles komödiantisch sein. Dann sind die Leute unterhalten. Im Petrus-Evangelium, einem späteren apokryphen Evangelium im 2. Jahrhundert, stand in dieser Geschichte sozusagen vergleichbar auch noch etwas anderes dabei, nämlich dass Soldaten Jesus noch zusätzlich sozusagen ihn auf einen Thron setzen und sprechen abfällig zu ihm: Richte gerecht, König Israels. Das wurde also in diesem Petrus-Evangelium später sozusagen erweitert. Sie wissen alle nicht, dass all das, was sie im Spott tun, in Wahrheit ja nur richtig und angemessen ist. Versteht ihr? Ihm königliche Kleider anziehen, ihm die Krone aufsetzen, ihm zurufen, es lebe der König, ihn auf den Thron setzen und von ihm ein gerechtes Gericht erwarten, vor ihm auf die Knie gehen. All das, was sie im Hohn an Jesus tun, würde ihm in Wahrheit zustehen. Und sie merken es nicht. Was sie im Spott mit ihren feurigen Zungen über ihn gießen, würde ihm in Wahrheit zukommen. Was sie ihm in Verachtung antun, würde ihm in Wahrheit entsprechen. Doch sie können nicht sehen, was nur Glaubende sehen. Seine Hoheit. Jesus ist hoch, seine Hoheit. Mitten in seinem schmerzdurchdringenden Gesicht. Seine Gottgleichheit mitten unter den Stockschlägen. Seine himmlische Sohnschaft mitten im spöttischen Treiben. Das siehst du nicht. Die Soldaten verhöhnen das, wozu Jesus sich in Wahrheit gesandt wusste. Er ist ja gekommen, um dieses spöttische Leben und dieses Lächerlichmachen der Menschen ein Ende zu nehmen. Und Jesus ist auch gekommen, damit alle Ungerechtigkeit sich an ihm austoben kann, wie es an jenem Freitagvormittag an jenem Palast in Jerusalem geschehen ist. Jesus wird gedemütigt und misshandelt von all denen, die es nicht besser wissen. Und er wird gedemütigt von denen, die es zwar besser wissen, aber es nicht besser machen. Und Jesus wird gedemütigt von all denen, die ihre Zunge nicht im Griff haben und andere damit in den Dreck ziehen. Nach diesem Soldatenschauspiel, nach dieser abgelaufenen Belustigung auf Kosten des anderen, nach diesem ach so billigen und bösen Entertainment, heißt es in unserem Text, Vers 20, nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Noch ist die Grausamkeit nicht vorbei und damit erfüllt sich genau das, was Jesus, als er noch gut auf den Füßen war, seinen Jüngern einmal versucht hatte, deutlich zu machen und deutlich zu sagen. In Markus 10 lesen wir das, als er zusammen mit seinen Jüngern war und ihnen da schon sagen wollte, was auf sie zukommt und was auf ihnen zukommt. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er ihnen, als er noch gut auf den Füßen stand. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Also, die Misshandlung Jesu ist eine Geschichte darüber, was Menschen zu tun in der Lage sind. Die Demütigung Jesu ist eine Anklage gegen das, was die Spezie Mensch alles drauf hat. Wir werden uns selbst in dieser Geschichte wiederfinden und uns hoffentlich von ihrem tragischen Ende bewegen lassen. Uns darf klar werden, dass etwas zutiefst nicht stimmt. Und so können auch wir uns nicht von der Soldatenart freisprechen. Kannst nicht. Sorry, kannst nicht. Du, der du Spaß daran hast, wenn andere Menschen fallen. Du, der du mit feinem Spott und Verhöhnung auf die herabsiehst, die in deinen Augen falsch liegen. Du, der du mit lächerlich machen und bei bissigem Spott zusiehst, wie mit anderen nicht korrekt umgegangen wird. Neben diesem dir vorgehaltenen Spiegel ist ungemein wichtig, und das sage ich von Herzen gerne, dass du in diesem gedemütigten und misshandelten Jesus den siehst, der für dich leidet, der für dich Spott und Hohn erträgt, der für dich vor seinen Tod betet, dass dir vergeben wird, der du nicht weißt, was du tust. Ob uns das verändert? Dem einen Soldaten aber, dem gingen die Augen auf. Der unter dem Kreuz Jesus stand, von dem es heißt, als er Jesus so sterben sieht, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Aber nur der eine. Es ist wahrscheinlich, dass auch dieser eine Soldat zu der Kohorte gehörte, die Jesus so demütigte und misshandelte. Damit sieht der Soldat am Nachmittag dieses Freitags mehr, als er noch am Vormittag desselben Tages sah. Der Unterschied zwischen jenem Vormittag und jenem Nachmittag war, nun glaubte er, dass dieser Mann Gottes Sohn war. Deshalb sagte er, wahrhaftig, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Zum Schluss noch ein kleines Stück, das wir vor uns haben. Es ist ein Fußweg von circa 5 Minuten vom Ort der Verurteilung und Verspottung Jesu bis nach Golgatha. Ungefähr 5 Minuten. Ein Mann, der fast zu Tode gepeitscht und geprügelt und dann gezwungen wurde, den schweren Querbalken des Kreuzes zu tragen, kann diese Strecke auch vielleicht mal eine halbe Stunde brauchen. Da kommt Simon ins Spiel. Simon ist kein Anhänger Jesu. Er ist ein Passant, wahrscheinlich. Er ist nach Jerusalem gekommen, um das Passafest zu feiern und hat wahrscheinlich noch viel zu tun an diesem Tag, als er auf den Straßen der heiligen Stadt unterwegs ist, wie viele andere auch. Und da geschieht es, was er Zeit seines Lebens nicht mehr vergessen wird. Er wird von einem römischen Soldaten gepackt und zum Dienst gezwungen. Gezwungen, das Kreuz eines zum Tode verurteilten Mannes zur Hinrichtungsstätte zu tragen. Verängstigt und vielleicht auch frustriert nimmt Simon den Balken auf, legt ihn sich auf die Schulter, balanciert ihn aus. Je schneller er Golgatha erreicht, desto eher kann er wieder gehen und sich dem zuwenden, was er eigentlich zu tun hat, denkt er womöglich bei sich. Was Simon noch nicht weiß, ist, dass diese unerwartete Unterbrechung seines Lebens, die hat er echt nicht gewollt und gebraucht. Dass diese unerwartete Unterbrechung seines Lebens zu einer wichtigen Erfahrung seines Lebens wird. Er trägt das Kreuz, das Heilskreuz Gottes. Er trägt das Kreuz des Sohnes, des Hochgelobten. Er trug das Kreuz für den König der Herrlichkeit. Stellt euch vor, manche Unterbrechungen auch unseres Lebens, und ich gehöre zu denen, die sich nicht so furchtbar gern unterbrechen lassen, manche Unterbrechungen unseres Lebens werden womöglich durch das himmlische Regiebuch geschrieben. Stell dir vor, dann ist manche Unterbrechung unseres Lebens, die uns nicht passt, gerade Gottes Plan mit dir. Adam Hamilton erzählt in seinem Buch, wie er auf solche Unterbrechungen gelernt hat zu achten. Ich möchte euch diese kleine Geschichte erzählen. Mir scheint das auch für unser Leben mit Gott wichtig. Als ich in Nashville, Tennessee, aus dem Flugzeug stieg, sah ich, wie eine Frau, die ich kannte, in einem Rollstuhl von Sanitätern versorgt wurde. Ich blieb stehen, um mich zu erkundigen, ob ich helfen könne. Aber sie versicherte mir, dass alles in Ordnung sei und ich gerne gehen könne. Auch die Sanitäter bestätigten, dass alles in Ordnung sei, also machte ich Anstalten, weiterzugehen. Aber irgendetwas sagte mir, dass ich noch bleiben solle. Ich blieb also die folgenden Stunden bei ihr und redete ihr letztlich gut zu, in ein Krankenhaus zu gehen. Zuerst wollte sie nicht, aber später ging sie dann doch noch. Am nächsten Abend rief sie mich aus dem Krankenhaus an und sagte, ihr Zureden, ins Krankenhaus zu gehen, hat mir das Leben gerettet. Unterbrechungen, will ich damit sagen, Unterbrechungen können Augenblicke des Himmels sein für uns. Wahrscheinlich wurde der Kreuzträger Simon nach seinem Erlebnis mit Jesus einer seiner Nachfolger. Woher wir das wissen? Der Evangelist Markus, ich habe euch diesen Text gerade vorgelesen, erwähnt ja so ganz nebenbei seine beiden Söhne Alexander und Rufus, so ganz selbstverständlich, als ob die bekannt wären. Es liegt nahe, dass die Christen in Rom, an die Markus sein Evangelium schreibt, Simon kennen, eben jener Vater des Alexander und des Rufus. Wahrscheinlich sind Alexander und Rufus eben jene beiden Söhne des Simon von Kyrene, dieses Kreuzträgers Jesu, führende Köpfe in der Gemeinde in Rom geworden. Durch diese Unterbrechung änderte sich Simons Leben und das seiner Söhne. Wer in Kontakt kommt mit dem auferstandenen Jesus, dessen Leben verändert sich hundertprozentig, hundertprozentig. Amen.